Einen schönen guten Morgen noch, habe ich eben ganz vergessen. Schön, dass ihr da seid und schön, dass wir miteinander auf Gottes Wort hören können. Als Charles Spurgeon Prediger und Seelsorger einer großen Baptistengemeinde in London war, da hatte er in seiner Gemeinde eine Frau, die durch ihre Geschwätzigkeit und Kritiksucht viel Unheil anrichtete. Eines Tages kam sie zu Spurgeon und bat ihn um eine Schere. Herr Prediger, sagte sie mit Nachdruck, Ihre Krawatte ist zu lang. Es ziemt sich für einen Geistlichen nicht, eine so auffällige Krawatte zu tragen. Darf ich abschneiden, was zu lang ist? Natürlich dürfen Sie das, antwortete Spurgeon, und er ließ die unverschämte Frau ein Stück von seiner Krawatte abschneiden. Dann aber sagte er, Und nun, liebe Frau, da meine Halsbinde jetzt aufs richtige Maß zugeschnitten ist, darf ich nun auch bei Ihnen abschneiden, was zu lang ist? Die vorwitzige Frau konnte wohl oder übel nicht anders als Ja zu sagen. Und so fuhr Spurgeon fort. Dann geben Sie mir die Schere und strecken Sie Ihre Zunge heraus. Die ist nämlich viel zu lang. Unverschämt, oder? Aber manchmal muss man auch ein bisschen unverschämt sein. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache heute einfach mal eine unverschämte Predigt. Ich meine, der Gemeindeleiter ist nicht da, der Stellvertreter ist unten. Wann, wenn jetzt, wenn nicht jetzt, ne? Nein, ich wusste nicht, dass die beiden nicht da sind. Aber diese Predigt wird direkt doppelt unverschämt. Denn erstens mache ich damit Werbung. Macht man nicht in der Predigt, ne? Ich schon. Und zweitens wird sie unverschämt, weil ich in der Predigt auf drei unverschämte Abschnitte in der Bibel eingehen werde. Drei unverschämte Abschnitte, die uns auffordern, genauso unverschämt zu sein. Und beginnen möchte ich mit einer Quizfrage. Also falls ihr euch gefragt habt, wie ich in eine Predigt Werbung einbauen will. So. Noch könnt ihr euch zum E-Mail-Quiz anmelden. Es macht Spaß und man lernt was dabei, also traut euch und meldet euch bei mir an. Aber jetzt die Frage. Welcher Mensch oder welcher Mann war so unverschämt, ein egoistisches Gebet an Gott zu richten? A. Benaja, B. Zadok, C. Jabez oder D. Jojada. Wollen wir's, ihr könnt euch ja alle melden. Also wer ist für A? B? Also A war einer, B? Keiner. C? Ich zähle jetzt mal nicht, das sind ein paar. Und D? Auch noch ein bisschen was. Okay, richtig ist C. Jabez. Jabez, auch wenn er nicht besonders bekannt ist. Ich bin in den letzten Jahren aber immer wieder auf Predigten über das Gebet des Jabez gestoßen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf Predigten darüber gestoßen. Ich bin nicht auf den Bibeltext gestoßen. Ihr werdet vielleicht feststellen, warum. Aber ich habe mir schon öfter überlegt, ob ich auch mal eine Predigt darüber halten soll. Und heute ist es soweit. Bekannt geworden ist dieses Gebet vor allem durch den amerikanischen Autor Bruce Wilkinson. Der hat nämlich im Jahr 2000 ein Buch mit dem Titel Das Gebet des Jabez, Durchbruch zu einem gesegneten Leben geschrieben. Und ich muss gestehen, ich habe auch das Buch nicht gelesen, aber es würde mich schon interessieren, wie man 96 Seiten über zwei Bibelverse schreiben kann. Jedenfalls wurde seit der Veröffentlichung dieses Buches vermutlich mehr über Jabez gesprochen als zuvor in der gesamten Kirchengeschichte. Denn mal ganz im Ernst, es ist nur sehr kurz. Man muss es echt erst mal finden. Und eigentlich ist es auch gar nichts Besonderes, aber trotzdem unverschämt. Ich lese euch einfach mal vor, was wir über Jabez und über sein Gebet aus der Bibel so alles wissen. Und das steht in 1. Chronik 4, Vers 9 und 10. Und dort steht, ein Mann namens Jabez war der angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren. Und deshalb hatte sie ihn Jabez genannt. Aber Jabez rief den Gott Israels an und sagte: segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Das war's. Mehr wissen wir über Jabez und sein Gebet nicht. Wie gesagt, es ist nicht viel. Wir erfahren nicht viel über Jabez und sein Gebet ist ja noch nicht mal einen ganzen Bibelvers lang. Und trotzdem möchte ich heute gern mal ein bisschen mit euch darüber nachdenken. Beginnen wir mit Jabez selbst. Also wir erfahren in unserem Text zunächst einmal, dass er Jabez hieß. Ist ja schon mal was. In 1. Chronik 4, Vers 9, da steht: bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren und deshalb hatte sie ihn Jabez genannt. Jabez bedeutet, er macht Schmerzen. Also falls ihr noch einen Namen für euer Kind braucht, ne? Er macht Schmerzen. Und seine Mutter nannte ihn bei oder wegen seiner Geburt so. Wir wissen nicht genau, warum sie das tat. Schließlich ist ja eigentlich jede Geburt schmerzhaft. Aber vielleicht war seine besonders schmerzhaft. Könnte ja sein. In diesem Vers, da steht auch, Jabez war der angesehenste unter seinen Brüdern. Dieses Wort, das mit angesehen übersetzt wird, das kann man auch mit schwer übersetzen. Also wir kennen das vom Deutschen. Ein gewichtiger Mann ist ein angesehener Mann oder ein dicker Mann. Also man kann es auch mit schwer übersetzen. Das würde dann heißen, Jabez war der schwerste unter seinen Brüdern. Vielleicht ist das die Erklärung dafür, dass die Geburt besonders schmerzhaft war. Könnte ja sein. Ich weiß es aber nicht. Es steht ja nicht mehr da. Jedenfalls ist klar, der Name ist nicht besonders schön. Das wäre so ein bisschen so, als würdest du heute vielleicht Schmerzauslöser heißen, ne? Diese Hänseleien, die der kleine Schmerzauslöser in der Schule so ertragen musste, die kann man sich gut vorstellen, ne? Guck mal, da kommt der Schmerzauslöser, ne? Zumal Namen und ihre Bedeutung damals noch eine viel größere Rolle spielten. Oft war der Name in der damaligen Welt ja Lebensprogramm. Denk mal an Jakob. Jakob, dessen Name geht auf Betrügen oder Überlisten zurück. Dann seht euch an, wie sehr sein Leben von Betrug und List geprägt war. Oder Naomi, sie nannte ihre beiden Söhne Machlon und Kiljon. Die Namen bedeuten wohl kränklich und schwächlich. Ist auch nicht toll, ne? Und was geschah? Beide sind in jungem Alter gestorben. Salomo dagegen bedeutet Friede. Und Israel hatte zu keiner anderen Zeit eine längere Friedenszeit als zur Zeit des Königs Salomo. Und Jesus bedeutet Retter. Und letztlich ist er nichts Geringeres als der Retter der Welt. Also auch sein Name ist Programm. Jabez, der Schmerzauslöser, bekam also bereits bei seiner Geburt ein gewisses Handicap mit auf den Lebensweg. Er hatte es schwer in seinem Leben. Immer wieder musste er sich erklären. Und wer weiß, ob das, was sein Name bedeutet, nicht vielleicht auch letztlich sein Leben war. Der immer Schmerzen verursacht. Gibt es vielleicht auch in deinem Leben ein solches Handicap? Bist du vielleicht in einer Familie aufgewachsen, die keinen guten Ruf hat? Oder vielleicht in einem sozialen Brennpunkt? Während meines Praktikums in Köln-Ostheim, da habe ich mit Jugendlichen zu tun gehabt, die meinten, sie hätten keine Chance auf einen Job, weil sie bei Bewerbungen ihre Straße angeben mussten. So kann es laufen. Vielleicht bist du aber auch in eine Familie hineingeboren, die von Krankheit geprägt ist. Allergien, die weitergegeben wurden. Deine Eltern waren vielleicht nicht reich oder gebildet und du konntest dir vieles nicht leisten. Viele Menschen leiden aufgrund ihrer Vergangenheit. Oft tragen auch ihre Eltern dazu bei. Das gibt es ja auch. Sie bezeichnen ihre Kinder als unausstehlich oder unerziehbar. Sie erklären sie für dumm oder behandeln sie lieblos. Diese Erfahrungen sind tief in uns verankert. Und wir leiden oft ein Leben lang darunter, unter dem, was uns unsere Eltern von Geburt oder von Kindesalter auf mitgegeben haben. Und deshalb sage ich, es gibt in unserer Welt viele Jabetze. Es gibt viele, die aufgrund ihrer Vergangenheit leiden. Aber was war jetzt eigentlich das Unverschämte an Jabez? Nun, seht euch dazu mal an, was Jabez machte und was er betete. Denn Jabez machte aus seiner Not ein Gebet. Und das ist gut. Also merkt euch das. Wenn ihr euch das schon mal merkt, dann ist schon viel gewonnen. Macht aus eurer Not ein Gebet. Schau nicht auf das, was du bist oder was du hast, sondern schau auf Gott, der dich gemacht hat und der dich und dein Leben kennt. Also, Jabez wandte sich an Gott und betete. Und zwar betete er, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Ich habe nachgeguckt. Es gibt bei den verschiedenen Leuten, die über diesen wahnsinnig langen Text predigen, drei Arten, wie das Gebet verstanden wird. Also entweder ist es ein Gebet mit vier Bitten. Also erstens, segne mich. Zweitens, erweitere mein Gebiet. Drittens, steh mir bei. Und viertens, halte Unglück und Schmerz von mir fern. Vier Bitten. Man kann es aber auch als ein Gebet mit einer Bitte verstehen. Eine Bitte, die durch drei Beispiele konkretisiert wird. Also, segne mich, indem du mein Gebiet erweiterst, mir beistehst und Unglück und Schmerz von mir fernhältst. Also, ein Gebet, eine Bitte, drei Erklärungen, wie diese Bitte erfüllt werden soll. Oder es lässt sich, passend zur jüdischen Poesie, als ein Gebet mit zwei Bitten sehen, die jeweils als poetischer Parallelismus vorgetragen werden. Also so, dass die zweite Aussage jeweils die erste Aussage ja nochmal wiederholt und erweitert. Also segne mich, indem du mein Gebiet erweiterst. Und zweitens, steh mir bei, indem du Unglück und Schmerz von mir fernhältst. Also zwei Bitten. Aber ganz im Ernst, es ist letztlich total egal, wie man dieses Gebet gliedert. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist und bleibt egoistisch. Es ist einfach egoistisch. Es ist ein unverschämtes Gebet. Ein unverschämtes Gebet, in dem Jabez einfach nur darum bittet, dass Gott ihm Gutes tut. Achtet nochmal auf die Pronomen, die Jabez in dem Gebet verwendet. Segne mich, erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Ist es nicht ein bisschen vermessen, wenn jemand nur für sich selbst bittet? Das ist doch Egoismus pur. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber Jabez, dieser Schmerzauslöser, der hatte den Segen Gottes ja ganz besonders nötig. Schließlich hatte er es von Geburt an schwer, schon seit er ganz klein war. Und das ist wohl wahr, das stimmt. Der hatte es vielleicht von Geburt an ganz schwer. Aber wie gesagt, es gibt viele solcher Jabeze auf der Welt. Und ist es nicht so, dass wir alle auf den Segen Gottes angewiesen sind? Und ist es nicht auch so, dass wir in der Regel zumindest so viel Anstand haben, dass wir in unsere egoistischen Bitten lieber noch ein paar kleine Bitten für andere Menschen einfließen lassen, damit es nicht so auffällt? Und zumindest ein kleines Dankeschön noch einbauen? Und wenigstens ein bisschen Gott loben? Das gehört sich doch so, oder? Aber Jabez bat hier nur für sich. Unverschämtheit. Aber sehen wir uns das Gebet noch mal etwas genauer an. Also Jabez betete, segne mich doch. Aber was ist Segen eigentlich? Muss man mal drüber nachdenken. Und um das genauer zu verstehen, da lohnt sich ein Blick in 5. Mose 28. Dort nennt Gott nämlich einige Arten, wie er sein Volk segnen will. Das ist nicht komplett, aber er nennt einige Arten. Und da heißt es beispielsweise in 5. Mose 28, Vers 11 und 12, Jahwe wird dir Gutes im Überfluss geben Frucht deines Leibes, Frucht deines Viehs, Frucht deines Ackerlandes in dem Land, das Jahwe deinen Vorfahren geschworen hat, dir zu geben. Jahwe wird dir sein Schatzhaus, den Himmel, öffnen, um deinem Land zur rechten Zeit Regen zu geben und alle Arbeit deiner Hände zu segnen. Du wirst vielen Völkern leihen können, selbst aber nicht leihen müssen. Gottes Segen bedeutet, von ihm etwas zu bekommen. Im Überfluss. Aus dem himmlischen Schatzhaus heraus. Stellt euch das mal vor. Ihr bekommt, wenn Gott euch segnet, im Überfluss aus dem himmlischen Schatzhaus heraus. Und genau das wollte Jabez. Das wollte er. Er wollte von Gott beschenkt werden. Er gab sich nicht mit dem zufrieden, was er hatte. Und darum betete er, erweitere mein Gebiet. Er wollte mehr. Und er wusste, dass Gott ihm mehr geben kann. Das himmlische Schatzhaus ist noch nicht leer. Und deshalb ging er zu Gott und erwartete, dass Gott ihn beschenkt. Und das Gebet ging noch weiter. Er betete auch noch, steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir. Mehr Gebiet reicht Jabez noch nicht. Er wollte auch noch Gottes Beistand und Hilfe. Er wollte, dass Gott ihn vor Unheil und Gefahr bewahrt. Und deshalb bat Jabez Gott nicht nur um seinen Segen, sondern auch darum, immer bei ihm zu sein, permanent, Tag und Nacht. Kurz gesagt, Jabez wollte haben, haben, haben. Er war egoistisch und unverschämt. Und ich frage mich ganz ehrlich, ob wir heute noch so beten dürfen, ob dieses Gebet wirklich ein Vorbild für uns sein darf. Und dann schaue ich in die Bibel und sehe, dass Jabez genau das gemacht hat. Und dann schaue ich in die Bibel und sehe, dass das Gebet von Jabez eigentlich gar nicht mal das einzige ist. Ich sehe, dass ganz viele andere Gebete drin sind, aber auch solche. Und dann frage ich mich, warum eigentlich nicht? Also, all das wäre jetzt natürlich kein großes Problem, wenn es so gelaufen wäre, wie wir es immer wieder erwarten. Und wie würden wir es erwarten? Nun, Gott antwortet. Und Gott antwortet, nein, so ein egoistisches Gebet erhöre ich nicht. Du denkst nur an dich, nicht an mich, nicht an deine Nachbarn, nur an dich. Arbeite erstmal ein bisschen an deiner Demut und an deiner Nächstenliebe und dann können wir vielleicht weitersehen. Das würden wir erwarten, ne? Aber genau das hat Gott nicht getan. Der biblische Autor erinnert sich nicht mehr an einen Jungen, der bei seiner Geburt Schmerzen verursacht hat. Er erinnert sich an einen Mann, dessen Gebet Gott erhört hat. Denn hier steht, und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. So unglaublich das für uns auch klingen mag, zeigt uns das dennoch, wir dürfen Gott bitten. Wir dürfen Gott bitten. Um seinen Segen, um seinen Beistand und offensichtlich auch mal um ein paar egoistische Dinge dürfen wir bitten. Hast du vielleicht aufgehört zu beten? Gibt es Dinge, für die du nicht mehr betest, weil du den Eindruck hast, dass sich ja doch nichts tut? Vielleicht für Menschen, die zum Glauben kommen sollen? Oder für Probleme, für die du keine Lösung siehst? Hör nicht auf zu beten. Bete weiter. Oder hat Gott in deinem Leben vielleicht Gebete erhört und du hast es vergessen? Nimm dir Zeit und denk zurück. Überleg, was Gott getan hat und lerne daraus für die Zukunft. Lerne wieder zu beten und beginne zu danken für das, was Gott bereits getan hat. Jabez hat gebetet, total unverschämt. Und Gott hat sein Gebet erhört. Mehr wissen wir über Jabez nicht. Aber Jabez lehrt uns, Gott erhört Gebet und deshalb bete. Aber, es gibt immer ein Aber, ne? Aber Jabez war nicht der einzige unverschämte Mensch in der Bibel. Es gab noch jemanden, der hat sogar noch einen draufgesetzt. Denn es ist eine Sache, Gott um etwas Egoistisches zu bitten, aber es ist nochmal eine ganz andere Sache, Gott zu erpressen, oder? Aber auch das gab es in der Bibel. Und somit komme ich alle wieder wach? Und somit komme ich zu meiner zweiten Frage für heute. Und denkt bitte dran, ihr könnt euch noch zum Quiz anmelden. Bei der zweiten Frage, da geht es um jemanden, den ich heute schon mal kurz erwähnt habe. Einen listigen Betrüger. Also, womit hat Jakob Gott erpresst? Womit hat Jakob Gott erpresst? Wenn du mich nicht segnest, A, gebe ich dir kein Geld. B, opfere ich dir kein Kalb. C, glaube ich nicht an dich. Oder D, lasse ich dich nicht los. Zu einfach, ne? Ja, also ihr seid für D. Richtig ist natürlich D. Wenn du mich nicht segnest, lasse ich dich nicht los. Wir sehen die Antwort hier in 1. Mose 32, Vers 27. Dort berichtet uns Mose über Jakobs Treffen mit Gott. Oder besser gesagt, Jakobs Kampf mit Gott. Denn Jakob bekam Besuch von Gott. Und es war nicht gerade der freundlichste Besuch. Es steht relativ wenig drin über diese Begegnung. Es wäre echt interessant, noch mehr zu wissen. Aber was wir da lesen, zeigt, es war kein Freundschaftsbesuch. Zumindest nicht so direkt. Gott kam bei Jakob vorbei und die beiden kämpften miteinander. Das muss ein langer Kampf gewesen sein und ein ausgeglichener. Er zog sich die ganze Nacht hindurch. Und schließlich heißt es in 1. Mose 32, Vers 27 dann eben, dann sagte er, lass mich los, die Morgenröte zieht schon herauf. Doch Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Jakob erpresste Gott. Stellt euch das mal vor. Jakob erpresste Gott. Segne mich, sonst lasse ich dich nicht los. Oder anders gesagt, tu, was ich will, oder du bleibst mein Gefangener. Was für eine Unverschämtheit. Dagegen ist das Gebet des Jabez ja noch richtig harmlos und freundlich, ne? Erpressung. Was für eine Antwort würden wir von Gott erwarten? Nun, vielleicht sowas wie, lass mich sofort los, andernfalls wird Feuer vom Himmel fallen und dich verzehren. Die Erde wird sich unter deiner Familie auftun und sie wird vom Erdboden verschluckt werden. Dein Hab und Gut wird in die Hände deiner Feinde fallen und deinen Namen wird man nimmermehr gedenken. Denn du hast es gewagt, den Herrn, deinen Gott, zu erpressen. Das wäre doch eine angemessene Reaktion, oder? Und was macht Gott? Nun, wir lesen dann in Vers 30, da bat Jakob, sag mir doch, wie du heißt. Aber er, Gott, erwiderte nur, warum fragst du? Und er segnete ihn. Gott gab Jakob den Segen, den er wollte, obwohl Jakob absolut unverschämt war. Ich lass dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Wir haben vorhin schon gesehen, was Segen bedeutet. Gottes Segen bedeutet, von ihm zu bekommen, im Überfluss, aus dem himmlischen Schatzhaus heraus. Und genau das wollte Jakob. Er wollte von Gott beschenkt werden. Mit weniger gab er sich nicht zufrieden. Und Gott ging darauf ein. Gott gab ihm, was er wollte. Und so wurde Jakob von Gott gesegnet, trotz aller Unverschämtheit. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Und wie ist das bei uns? Ich habe immer wieder das Gefühl, dass wir Christen uns schnell mit diesem 0815-Leben zufrieden geben. In falsch verstandener Demut ertragen wir mürrisch alles, was uns im Leben widerfährt, ohne Gott um Besserung zu bitten. Plötzlich ist Gott in meinem Leben nur noch so groß, wie mein Arzt mir helfen kann. Oder Gott ist nur noch so groß, wie mein Portemonnaie oder mein Sparbuch reichen. Mein Gott ist nur noch so groß, wie meine Versicherung mich absichern kann. Aber das ist Quatsch. Gott ist so viel größer. Er kann so viel mehr und er will uns so viel mehr geben. Denkt an Jakobus 4, Vers 2. Dort heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Das ist deutlich. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Wenn wir nicht bitten, bekommen wir nicht. Denken wir mal an Jakob. Hätte er nicht darum gebeten, hätte er seinen Segen nicht bekommen. Ob eine Erpressung jetzt nötig war, ist eine andere Sache. Aber hätte er nicht gebeten, hätte er nicht bekommen. Jetzt sitzen da natürlich ein paar fleißige Bibelleser, die sagen, ja, stimmt, aber lies weiter. Gerne, mache ich. Ich lese weiter. Jakobus 4, Vers 3. Und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Und ja, ich verstehe, was ihr sagen wollt, und das stimmt natürlich. Natürlich gibt es Dinge, die Gott uns nicht geben wird. Wenn du um sündige Dinge bittest, wird Gott sie dir nicht geben. Keine Frage. Gott ist ein guter Gott. Er gibt uns nur das, was für unser Leben gut ist. Und das ist nicht immer das, was wir denken, was für unser Leben gut wäre. Er gibt uns nur das, was für unser Leben gut ist. Bitten, die nicht zu seinem Plan passen, erfüllt er uns nicht. Und das ist auch gut so, ganz ehrlich. Aber gerade deshalb, weil das so ist, dürfen wir Gott um alles bitten. Du darfst bitten. Und dann darfst du warten. Warte darauf, wie Gott dein Gebet erhört. Denn der gute Gott hat immer nur Gutes für dich und dein Leben im Sinn. Er will dich nicht quälen, bestrafen oder dir etwas heimzahlen. Gott will dich segnen. Wie der Segen aussieht, das ist seine Sache, nicht deine. Aber grundsätzlich will er segnen. Ich will euch jetzt natürlich nicht dazu ermutigen, Gott zu erpressen. Nicht falsch verstehen. Aber eine Sache dürfen wir wirklich machen. Wir dürfen in der Bibel nach Gottes Verheißungen suchen und uns auf sie berufen. Wenn Gott uns etwas verspricht, dann dürfen wir uns darauf berufen. Nirgendwo in der Bibel steht übrigens, dass du, wenn du zum Glauben kommst, ganz, so macht die Rahel das immer, ganz viel Geld bekommt. Steht da nicht. Da steht auch nirgendwo, dass ihr lebt ohne Schwierigkeiten euer Leben, bis euer Leben irgendwann im Alter von 243 Jahren vorbei ist. Das steht da nicht. Aber was Gott uns in der Bibel verspricht, darauf dürfen wir uns berufen. Und wir dürfen ihm sagen, dass wir aufgrund seiner Verheißung darum bitten, dass er uns gibt, was er versprochen hat. Nicht mehr und nicht weniger. Aber es gibt absolut nichts, was da dagegen spricht. Und damit kommen wir zu meinem dritten Text. Und zur dritten Frage. Ihr denkt dran, euch anzumelden, ne? Und wir kommen zum unverschämten Text Nummer 3. Die Frage, zu welchem unverschämten Verhalten ermutigt uns Jesus? Zu welchem unverschämten Verhalten ermutigt uns Jesus? Tratschen, nerven, spotten oder lügen? Nerven? Andere Meinungen? Ihr nervt. Nerven. Richtig ist nerven. Natürlich. Es gibt übrigens zwei Texte, die dazu passen. Ich nehme aber nur einen. Also sehen wir uns mal einen passenden Text dazu an. Nämlich Lukas 11, Vers 5 bis 8. Dort steht, dann sagte er zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und sagt, bitte leih mir doch 3 Fladenbrote. Fladenbrote leihen ist eine schwierige Sache. Ne? Also bitte leih mir doch 3 Fladenbrote. Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben. Wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht. Unverschämtheit, oder? Da ist dieser nervige Freund, der mitten in der Nacht an eure Tür klingelt. Er klingelt euch aus dem Bett, Ihr habt kleine Kinder, ihr wisst vielleicht, was das bedeutet, wenn es da klingelt. Er klingelt euch aus dem Bett und erwartet dann auch noch von euch, dass ihr ihm freudestrahlend etwas zu essen gebt. Nicht für ihn, weil er am Verhungern wäre, das wäre ja noch in Ordnung, aber letztlich will er nur etwas von euch haben, weil er nicht vorgesorgt hat. Das nervt. Und was sagt Jesus direkt im Anschluss daran? In Lukas 11, Vers 9 bis 13. Wieder mal nicht das, was wir erwarten. Er sagt nämlich, und ich sage euch, bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind. Und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Jesus sagt uns hier zwei Dinge. Erstens nennt er uns den unverschämten Freund als Vorbild. Als Vorbild dafür, dass wir Gott nerven dürfen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Wir dürfen Gott mit unseren Bitten in den Ohren liegen und quengeln. Ganz so, wie es ja beispielsweise auch in dem zweiten Text, der dazu passen würde, steht. Ne? Die bittende Witwe aus Lukas 18. Lest euch das zu Hause mal durch, ist ein schöner Text. Wir dürfen Gott Tag und Nacht in den Ohren liegen und ihm unsere unverschämten Bitten vortragen. So wie es ein Kind bei seinen Eltern macht. Und noch mehr als das. Zweitens erklärt uns Jesus nämlich auch noch, dass wir bei Gott damit rechnen dürfen, dass er unsere Gebete hört und er hört. Gott ist nicht wie dieser genervte Mann aus dem Gleichnis. Er ist vielmehr ein liebender Vater, der ganz genau weiß, was wir brauchen. Und das gibt er uns gerne. Im Überfluss aus dem himmlischen Schatzhaus. Seht euch mal Jakobus 1, Vers 5 an. Dort schreibt Jakobus, wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gerne. Wenn jemand nicht weiß, wie er etwas tun soll, dann darf er Gott um Weisheit bitten. Denn Gott gibt gerne. Das ist schön. Aber hier steht nicht, dass Gott nur Weisheit gerne gibt. Da steht allgemein, dass Gott gerne gibt. Wir haben nämlich einen Gott, der gerne gibt. Etwas ganz Ähnliches lesen wir in Römer 8, Vers 32. Nämlich, er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Gott gibt gerne. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Und wenn er sogar seinen Sohn für uns gegeben hat, dann wird er uns auch kleinere Wünsche gerne erfüllen. Das schreibt Paulus hier. Wir dürfen beten, weil Gott es uns erlaubt hat. Und er freut sich, wenn ihn seine Kinder um etwas bitten. Und er gibt gerne. Keine Angst. Ich weiß natürlich auch, dass Gott kein Wunschautomat ist. Keine Angst, das ist so. Und ich weiß auch, dass Gott uns nicht alles gibt, was wir uns wünschen. Ich weiß, dass er manchmal Nein sagt. Und ich weiß auch, dass es manchmal länger dauert, als uns lieb ist, bis Gott uns eine Antwort gibt. So ist das manchmal. Und wenn euch jemand etwas anderes sagt, dann ist das absoluter Blödsinn. Es ist nicht so, dass Gott uns alles gibt, was wir wollen. Ich habe eine Tochter. Ich habe eine Tochter, die gerne mal kommt und Schokolade haben will. Glaubt ihr, dass ich ihr jedes Mal Schokolade gebe, wenn sie Schokolade haben will? Nein, ich kenne das. Ich weiß über Diabetes Bescheid, ich weiß über kaputte Zähne Bescheid, ich weiß über quengelnde Kinder Bescheid, die zu viel Zucker kriegen und so weiter. Ich gebe ihr nicht immer Schokolade. Warum? Weil ich sie nicht ausstehen kann, ne? Nein, weil es nicht gut für sie ist. Manchmal gebe ich ihr Schokolade, weil das auch manchmal gut ist. Ihr versteht, was ich meine, ne? Es läuft nicht immer so, wie wir uns das wünschen, sondern es läuft besser. Und genau das ist schließlich das, was Jesus in Lukas 11, Vers 11 bis 13 sagt. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind. Und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Also, als Vater weiß Gott, welche Bitten gut für uns sind und welche nicht. Und er behält sich vor, sie gut zu erhören. Auch wenn das bedeutet, dass es anders ist, als wir uns das vielleicht vorstellen. Und auch anders, als wir uns das wünschen. Das ist auch immer das, was ich normalerweise immer und immer und immer und immer wieder predige. Wir sollen zu Gott kommen und ihn demütig darum bitten, dass er das Richtige macht. Und das stimmt auch. Aber man darf auch mal unverschämt sein. Denn trotz allem hat Jesus gesagt, bittet und ihr werdet bekommen. Und es gäbe noch viele andere Verse, die das Gleiche sagen. Und das steht nun mal in der Bibel. Also muss man sowas ja auch mal predigen dürfen und tun dürfen. Wir sollen bitten, wir dürfen wie Kinder zu unserem Vater kommen und ihm unsere Bitten vortragen. Wir dürfen um seinen Segen bitten, auch wenn wir damit nerven. Auch wenn unsere Bitte noch so unverschämt ist. Und wir dürfen wissen, wir haben einen liebenden Vater im Himmel, der gerne gibt. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er weiß, was wirklich gut für uns ist. Aber, nochmal ein Aber, ne? Aber, was sollen wir jetzt mit alledem anfangen? Was sollt ihr aus der Predigt mit nach Hause nehmen? Was antwortet ihr, wenn ihr heute gefragt werdet, was ihr im Gottesdienst gelernt habt? Nun wahrscheinlich, der Gerrit hat gesagt, dass wir unverschämt sein sollen. Kann ich mir gut vorstellen, dass ihr euch das merkt. Und das dürft ihr auch gerne, wenn ihr die Erklärung direkt mit dazu liefert. Denn was wir heute mitnehmen sollten, ist, wir können mit all unseren Bitten zu unserem himmlischen Vater gehen. Ganz egal, wie unverschämt sie auch sein mögen. Wir dürfen beten. Auch egoistische Bitten dürfen wir ihm vortragen. In dem Wissen, dass er weiß, was das Beste für uns ist. Und deshalb, bete im Vertrauen auf deinen dich liebenden himmlischen Vater und rechne mit seiner Antwort. Und rechne damit, dass er richtig antwortet. Nicht wie du es willst, sondern wie es gut für dich ist. Aber bete und rechne mit einer Antwort. Amen.